Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen.
Meine Damen, immer diese Geschichten über Probleme beim Einsteigen in einen Anhänger. Die sind langweilig.
Ach Dancer, es mag stimmen, dass du schnell einsteigst, aber du bist genauso schnell auch wieder draußen. Damals auf dem Weg in die Steiermark sogar mit einem Salto rückwärts.
Stimmt, Velvet. Er hatte aber tadellose Haltungsnoten beim Flug und bei der Landung.
Stopp. Julia, kannst du das bitte rausschneiden?
Nein, Dancer, das kann ich nicht. Zum einen, weil zu deiner Ehrenrettung auch Velvet in ihren Jugendjahren einmal in Nachbars Garten galoppiert ist, vor lauter Panik in den Hänger einsteigen zu müssen. Oh ja, das stimmt. Zum anderen, weil es ja nicht deine Schuld war, sondern meine. Ich fürchtete mich schon vor der Fahrt über den Semmering, dass unser altes Zugpferd vor dem Hänger auf dem steilen Weg ins Gebirge überhitzen würde, und so war es dann auch kurz vor dem Semmeringtunnel. Ich hatte Angst davor, dich alleine im Bubeninternat im steirischen Gebirge mit 4 anderen jungen Rüpeln zurückzulassen, auch weil du so zart warst und weil ich schlechte Erfahrungen mit Velvet und Fohlenweiden gemacht habe, aber dazu vielleicht mal in einer anderen Episode. Jedenfalls Hektik, Stress, Angst sind keine guten Voraussetzungen fürs Verladen. Wie man es besser machen kann, verrät uns jetzt eine Frau vom Fach, Linda Weritz, die ein eigenes Handbuch Pferdeverladen geschrieben hat, erschienen im Katmos Verlag. Sie ist zwar viel auf Achse, doch für auf Trab hat sie sich natürlich Zeit genommen. Vielen Dank dafür. Erstmal herzliche Grüße nach Düsseldorf, glaube ich, sitzt du, gell?
Oder ja, genau.
Und vielleicht kannst du kurz dich und deine hypologische Akademie, ganzheitliche Ausbildung und Verhaltenstherapie vorstellen. Du bist ja weltweit unterwegs damit.
Ja, das stimmt. Überall da, wo Pferde Hilfe brauchen, ja, bin ich gern und assistiere und unterstütze. Ja, ich bin eigentlich Kommunikationswissenschaftlerin und Psychologin und habe mich schon im Verlauf des Studiums auf intra- und interspezifische Kommunikation mit Tieren spezialisiert. Ja, dann haben meine Professoren mir die Möglichkeit gegeben, halt meine Doktorarbeit über Pferdekommunikation zu schreiben. So bin ich zu Monty Roberts gekommen und zu vielen anderen Trainern. Die Doktorarbeit liegt auf einer Diskette, die ist nicht fertig geworden. Es war viel zu viel Pferdearbeit, tatsächlich damals noch ganz viel weltweit. Dafür habe ich ein paar Bücher geschrieben und habe jetzt zunächst mal gedacht, dass ich den Pferden damit mehr helfe, weil Doktorarbeiten lesen ja nicht so viele Leute. Aber vielleicht, wenn die Zeit kommt, dann ist das nochmal ein Thema.
Dann rufen wir dich wieder an. Ja, also du scheinst wirklich die richtige Person für unser Hängerproblem zu sein. Und wenn das Pferd nicht reingeht oder vielleicht rückwärts sofort wieder rausgeht, da scheint für mich die zentrale Frage überhaupt zu sein, wer hat da mehr Angst, eigentlich der Besitzer oder das Pferd als Fluchttier?
Ja, eine gute und berechtigte Frage würde ich natürlich beantworten, dass es ganz individuell ist. Ne? Das kommt sowohl beim Pferd als auch, nennen wir ihn mal, den Besitzer, natürlich auf die Vorerfahrungen an. Was können beide schon? Und auch auf die Lebenseinstellung natürlich. Ne? Also sowohl bei den Menschen als auch bei den Pferden gibt es ja Optimisten und Pessimisten. Und es gibt Pferde, bei denen das Urvertrauen sehr gut erhalten ist durch ihre Kindheit und Jugend und die sich vieles zutrauen oder vieles eben halt einfach so mitmachen. Und naja, wenn jemand viel Erfahrung hat beim Fahren mit Pferden, dann ist das für den auch keine besonders aufregende Sache mehr. Und ich kann mich erinnern, mein erstes Pferd wurde mir von meinem damaligen Chef geschenkt, also wirklich so mit dem Spruch, den kannst du haben, sonst geht er in die Wurst. Es war ein ehemaliges Rennpferd und den habe ich so bekommen, Strick über den Hals und dann ist er in den Hänger gegangen. Das war dem aufgrund seiner großen Erfahrung mit transportiert werden einfach völlig egal, aber wir alle sind individuell und deshalb, ja, wenn es eine Herausforderung ist, dann kann man nur dran arbeiten.
Da Da hast du jetzt mehrere Punkte schon angesprochen. A, man braucht die Erfahrung und Training. Also man kann nicht einmal im Jahr glauben, man kann in 5 Minuten einsteigen. Und was davor eigentlich noch das Problem ist, ist die Angst oder das Urvertrauen. Wie kann man denn das stärken oder fängst du da eigentlich mit Übungen an?
Also ich arbeite ja schon ganz früh mit den Fohlen und wir machen kleine praktische Einheiten mit denen, praktisch insofern, weil es halt direkt Medical Training ist, also die Vorbereitung für Tierarzt und Hufschmied, weil diese Erfahrung, ich sag mal so, jetzt ganz platt, wenn man die Pferde so 3 Jahre auf der Weide vergisst und dann müssen sie aber doch mal behandelt werden und sind nicht darauf vorbereitet, sind die Erfahrungen meistens nicht besonders positiv. Und es ist auch unfair den Schmieden und den Tierärzten gegenüber, das finde ich auch. Das sind die Experten, die eigentlich erwarten dürfen, dass sie zu unseren Pferden kommen und die sind ganz gut erzogen, natürlich altersgerecht. Aber bei den Fohlen ist es ja so, es sind Nestflüchter im Gegensatz zu uns, die wir wahnsinnig lange für eine Entwicklung brauchen. Die Fohlen müssen sofort quasi mitfunktionieren. Und deshalb ist es immer so schade, wenn man diese wichtigen Phasen quasi so ungenutzt verstreichen lässt, ne? Wo sie sehr viel lernen können, wo sie natürlich auch immer mit ihrer Mutter zusammen sind, die ihnen zusätzlich Sicherheit gibt, weil die kennt das schon, ist auch mal ganz froh oft, das habe ich witzigerweise ganz oft gemerkt schon, also Stuten, die wirklich ihre Kinder, ihre Fohlen mit der Nase zu uns Menschen hinschieben, so nach dem Motto, mach mal bitte, dann habe ich auch mal kurz meine Ruhe. Und ja, da kann man halt schon ganz viel machen, ganz kurze positive Einheiten, sodass das Fohlen direkt lernt, okay, da kommt jetzt was Neues in mein Leben, das ist irgendwie eine Herausforderung, allein schon nur so einen Huf mal zu heben vielleicht. Aber ich kann das und ich bekomme auch ganz viel Lob dafür. Und das ist natürlich für das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein des Pferdes für die weitere Entwicklung sehr wichtig.
Jetzt ist das Problem, dass die meisten ihr Pferd nicht selbst seit Fohlen haben, sondern mit einer Vorgeschichte bekommen. Wie weit sind denn Pferde wirklich, erinnern sie sich an schlechte Ereignisse, wie dass sie bei der Fahrt auf die Alm hinten aus dem Hänger rausgefallen sind oder so? Kann man solche Dinge wieder wegbekommen, solche Traumata vom Verladen, die sie vielleicht gehabt haben, als sie dann zum Verkauf irgendwohin transportiert wurden?
Ja, also das ist natürlich wieder ein weites Feld, weil das sehr individuell mit den Pferden ist, aber grundsätzlich würde ich sagen, mit der nötigen Zeit, also da kann man nicht immer von Erfolgen in 3 Stunden ausgehen, das ist so für mich der Klassiker. Ich sag mal, das normale Verladeproblem ist in 3 reinen Trainingsstunden, dazwischen sind natürlich immer Pausen, ist das im Allgemeinen erledigt. Also dass nicht nur das Pferd, sondern auch der Besitzer verladefroh sind, ganz wichtig. Wenn eine traumatische Erfahrung passiert ist, dann kann das natürlich schon mal länger dauern und da hat das Pferd die Uhr in der Hand. Da muss man einfach gucken, inwieweit kann man das noch anreichern durch anderweitige positive Erfahrungen. Mir ist oft aufgefallen, Pferde, die schlecht auf dem Hänger stehen, sind, sei es, dass sie jetzt noch gar nicht geritten sind und die natürliche Schiefe da sehr durchschlägt, oder sie sind teilweise auch schlecht geritten und stehen von daher einfach nicht so gleichmäßig, nicht so sicher. Manchmal ist es eine schlimme Hufbearbeitung, ein unpassender Sattel. Das sind alles tatsächlich Faktoren, die mit in das Verladetraining mit hineinspielen.
Da sprichst du was Interessantes an, weil alleine auf der Rampe zu stehen, diese Schiefe, brauchen sie eine gewisse Balance. Das heißt, übst du das zum Beispiel vorher, dass sie auf dem Podest draufsteigen oder dass du einen Berg hoch oder runter mit ihm gehst müssten die das von ihrem Muskelaufbau schon schaffen, auch wenn sie nicht trainiert sind?
Ja, also das schafft jedes Pferd. Also ich bin mit genügend Fohlen auch, wenn die Mutter nach 9 oder 10 Tagen wieder in der Fohlenrosse ist, dass man entweder wieder zum Hengst fährt oder zur Fohlenshow und darauf zu klettern, das ist jetzt kein Problem. Also das übe ich nicht extra und also während eines Verladetrainings habe ich da auch gar nicht die Zeit für.
Wie schaut denn so ein Verladetraining bei dir aus?
Das beginnt zunächst mit einem Führtraining, wo ich ausführlich erkläre, ja, wie wir eigentlich gelernt haben, ich auch, Pferde zu führen und was das ja, für die Psychologie des Pferdes macht. Also viele unserer Richtlinien heute sind ja aus den Heeresdienstvorschriften entstanden. Und die haben auch viel Sinn gemacht. Also es soll gar keine Kritik sein. Sind aber nicht unbedingt auf dem letzten Stand, was Pferdepsychologie angeht. So, und deshalb führe ich Pferde heute ein bisschen anders, als ich selber beigebracht bekommen habe. Das heißt, das Pferd ist seitlich hinter mir und ich habe so einen Meter, einen guten Meter zwischen mir und dem Pferd. Also nicht so kurz und quasi, dass ich auf Höhe der Schulter bin, sondern das Pferd ist eben halt hinter mir. Und das erkläre ich den Besitzer natürlich auch ganz genau, vor allen Dingen, inwieweit das Pferd mich halt auch spiegelt in all dem, was ich tue. Es ist also psychologisch halt auch eine ganz andere Position, wenn ich vor dem Pferd hergehe.
Ja.
Ja, und das Pferd, das sich vernünftig führen lässt, das auch vernünftig zur Seite treten kann, gut rückwärts geht, auf kleinste Hilfen, das ist auch recht schnell verladefroh, tatsächlich.
Mhm. Und wie fängst du da jetzt an? Du hast es jetzt mal führen gelernt. Tust du zum Beispiel beim Hänger bei den ersten Mal die mittlere, die Teilung, tust du die auf die Seite, dass sie genug Platz haben zum Einsteigen? Oder wie sollte der Hänger beschaffen sein? Oder arbeitest du überhaupt ohne Rampe? Oder mit welchen Stricks und Führhalfter arbeitest du?
Da habe ich nichts Besonderes.
Yeah.
Was ich gerne benutze, ist tatsächlich, das soll jetzt hier auch keine Werbung sein, aber das ist das Monty Roberts Dooley Halfter, weil es ist ein sehr stabiles Halfter. Mir ist mit ein paar Halftern, die man jetzt so normal im Pferdesupermarkt kaufen kann, sage ich mal, einfach schon passiert, wenn das Pferd sich da reinlegt, macht es einmal pop und dann ist das Halfter kaputt und das ist was, was wir nicht wollen. Knotenhalfter, muss ich sagen, bin ich komplett dagegen. Also von mir aus dürfte es Knotenhalfter überhaupt nicht geben.
Auch nicht dann mal, für die sonstige Arbeit?
Nein, absolut nicht. Also ich habe Pferde erlebt, die, wenn die mir mit Knotenhalfter übergeben wurden, also teilweise in der Nähe des Hängers, auf zwei Beinen stehend, die sich schon allein deshalb sofort entspannt haben, weil sie dann ein normales Halfter mit einer breiten Auflagefläche anhatten.
Okay, das ist spannend, ja.
Ja, und also wer auch mal gesehen hat, und das habe ich leider das Vergnügen gehabt, wie Pferdegesichter aussehen, die quasi abgeschält sind, wo die Haut abgeschält ist vom Knotenhalfter, weil die sich da eben gewehrt haben beim Verladetraining. Also das lehne ich absolut ab. Das möchte ich nicht. In der Schweiz ist es ja zum Beispiel auch verboten, Pferde mit Knotenhalfter zu transportieren, eben weil das Knotenhalfter A keine Sollbruchstelle hat und B eben diese Schnüre quasi die Haut richtig abschälen können. Also deshalb, ich bin ein großer Gegner des Knotenhalfters. Das ist auch allgemein bekannt. Also würde ich überhaupt nie benutzen. Ich benutze einen Halfter mit einer breiten Auflagefläche. Wie gesagt, nicht unbedingt das Billigste und fürs Training gerne das Dooley, weil das Dooley nimmt mir den Druck vom Genick etwas weg. Ne, wenn das Pferd sich da reinlegt, hat es den Hauptdruck da oben auf Höhe des Atlas ungefähr und nimmt es ein bisschen mit auf die Nase, aber eben hoch genug, also direkt unter den Jochbeinen, dass da mit den empfindlichen Nasenknochen halt auch nichts passiert.
Und du arbeitest nicht mit dem Knotenhalfter, arbeitest du mit einer Gerte, möchte ich nicht sagen, aber mit einem Stick oder was auch nicht? Machst du es mit Rhythmus oder wie geht das Pferd, wenn es zum Beispiel wie versteinert auf der Rampe steht und nicht weitergehen will aus Angst vor dem gefährlichen Hänger, dunklen Hänger?
Also zunächst mal nein, auch keine Gerte, kein Karottenstecken, Stick, wie auch immer wir das alles nennen wollen.
Ja.
Ich finde auch das sehr ungünstig. Ich kenne diese Methode, dass man so auf das Pferd tippt und quasi so einen unangenehmen Reiz erzeugt. Wenn das Pferd nach vorne kommt, hört das auf. Bei den meisten Leuten ist das so, sie haben sich nicht so unter Kontrolle, dass sie das wirklich erfolgreich anwenden können. Mhm. Und wenn man nun mal so einen Gegenstand in der Hand hat, mit dem man potenziell Schmerzen zufügen kann, dann ist das schon grundsätzlich für mich nicht die richtige Einstellung beim Verladen. Weil es ist halt auch nicht nötig. Mhm. Ich habe tausende von Pferden entweder Verladeform gemacht oder junge Pferde trainiert. Es funktioniert ohne. Ne? Ich brauche das nicht. Was du angesprochen hast, dass das Pferd so versteinert vor dem Hänger, das ist ja so eine instinktive Reaktionsweise des Pferdes. Wenn wir uns überlegen, die Spezies ist 65 Millionen Jahre alt, wir haben die jetzt ungefähr 5000 Jahre, dass wir sie nicht mehr nur essen, sondern eben auch für unsere Zwecke benutzen, dann hat das Pferd in diesen 5000 Jahren keine explizite instinktive Reaktion für das Verladen in einen Hänger entwickelt. Mhm. Es macht das, was es früher auch gemacht hat, wenn eine Flucht nicht ratsam war, es friert ein. Das sind die 100.000 Besitzer gefühlt, die mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben und sagen, nein, mein Pferd hat gar keine Angst, es ist nur stur, das ist nur zu stur, um in den Hänger zu gehen. Und das ist diese Sturheit ist dieses Einfrieren halt. Mhm. Ne? Also einfach instinktive Überlebenslogik des Pferdes. Wenn ich ganz still halte, mich nicht bewege, werde ich nicht gesehen und dann werde ich nicht gefressen. Oder in dem Fall, ich muss nicht auf den Hänger gehen. So. Da ist es wichtig, dem Pferd die Angst zu nehmen. Und deshalb das Wichtigste dabei, ein Pferd verladefromm zu trainieren, deshalb mache ich das halt gerne mit den Besitzern zusammen, ist, weil ich habe einen wahnsinnig niedrigen Puls, eine ganz ruhige Atmung und ich weiß, jedes Pferd geht mit mir in den Hänger. Das weiß der Besitzer nicht unbedingt und der Besitzer hat eine emotionale Bindung zu seinem Pferd. Mhm. Das heißt, ich kann mich gar nicht so abgrenzen. Ich kann gar nicht so professionell agieren. Regt mich einfach auf, wenn das Pferd das nicht das Gewünschte macht. Irgendwie, es ärgert mich, es macht mich traurig, wie auch immer. Es treten Gefühle auf. Mhm. Das spürt das Pferd sofort, weil es so feine Sinne hat. Und damit ja, hat es dann halt auch direkt wieder ein Problem, weil es kann die Nervosität des Besitzers und die Unruhe, die Aufregung, wie auch immer, kann es nicht zuordnen. Für das Pferd signalisiert das nur eins. Hier ist keine gute Situation, lass uns von hier verschwinden. Und dann komme ich ins Spiel und ich transportiere nicht diese Unsicherheit oder Nervosität oder Aufregung, sondern ich kann dem Pferd das ganz in aller Ruhe verkaufen, dass das was Gutes ist. Und wenn der Besitzer gesehen hat, das Pferd kann in den Hänger gehen, ohne Angstreaktion, es kann im Hänger verbleiben, man kann die Stangen zumachen, dann und natürlich bin ich dem Besitzer so früh es geht auch mit ein, weil er soll das Pferd verladen können. Ne? Mhm. Aber dann ist es eine andere Ausgangslage. Dann kann ich auch so Kleinigkeiten korrigieren, wenn ich sage, dann loben Sie mal bitte Ihr Pferd jetzt. Dann ist es auch ganz oft, dass die Besitzer unheimlich hektisch werden. Und im Hänger, das sage ich immer, im Hänger, das ist der langweiligste Ort der Welt. Es ist einfach nur langweilig. Es passiert nicht viel, wir sind völlig gelassen. Und das ist so die Aura, die man um sich herum kreieren sollte. Und das ist leider oft das Problem, wenn es ums Verladen geht. Möchte jeder gern helfen und es ist oft eine ganz unruhige Situation und man möchte das schnell erledigt haben. Und da kommen dann immer die falschen Stimmungen quasi dazu. Und da ist das Pferd eben extrem feinfühlig, wie ich schon sagte. Und da schafft man sich mehr Probleme als Lösungen.
Das heißt also, zuerst natürlich braucht man einen Profi wie dich, dass man das mal lernt und auch die Ruhe lernt. Aber grundsätzlich ist es wahrscheinlich nicht gut, wenn 10 um den Hänger stehen, sondern da verladet man wahrscheinlich am besten sein Pferd alleine. Oder wie siehst du das?
Ja, also es können ja auch 10 entspannte Leute sein, die im Kreis drumherum sitzen. Ne? Also wenn ich auf einer Messe einen Auftritt habe, dann sind da 500 oder 1000 Leute drumherum. Dann muss es auch gelingen. Mhm. Ne? Davon mache ich persönlich mich das jetzt nicht abhängig, aber wenn ein Besitzer alleine zu Hause übt, dann sollte er natürlich schon gucken, dass er für eine ruhige Atmosphäre sorgt, dass man selber halt, also es, dem Pferd ist es am Ende des Tages vielleicht sogar egal. Was ich ausstrahle, wenn mich das jetzt nervt, weil da fährt jetzt der Trecker lang oder da reiten drei Leute vorbei oder so. Alles, was mich tangiert, womit ich nicht zurechtkomme, spiegelt sich quasi im Pferd wieder.
Mhm. Und weil du gesagt hast, im Hänger, schickst du die Pferde nur in den Hänger? Oder, also ich habe eine Stute, die muss ich zugeben, die geht nur rein, wenn ich mit reingehe. Aber dann geht sie ganz entspannt rein und ich kann wieder rausgehen. Wie siehst du das? Natürlich ist das ein Gefahrenpotenzial, wenn der Besitzer mit in den Hänger geht. Sollte man das grundsätzlich so lernen, jedem Pferd, dass man es schicken kann?
Also da möchte ich dich zunächst einmal korrigieren, da ich ja schon sehr viele Pferde im Verlag trainiert habe. Mir hat noch kein Pferd im Hänger irgendwas getan und sehe das auch nicht als gefährlich an. Mhm. Es gibt Pferde, die ungestüm sind, die vielleicht noch nicht ganz so gut erzogen sind, die sich, wenn sie ängstlich sind, ja, es kommt schon mal vor, dass hektische Kopfbewegungen dabei sind. Und wer schon mal mit dem Kopf mit dem Pferd zusammengestoßen ist, der weiß natürlich auch, das kann ordentlich wehtun. Ich kann da mitreden. Bei solchen Pferden setze ich einfach eine Kappe auf. Mhm. Ganz grundsätzlich ist Sicherheit der wichtigste Punkt. Wenn man sich dann eben so nicht wohlfühlt, ja, dann setzt man eben zum Verladen eine Kappe auf. Ne? Mhm. Also ganz Handschuhe sowieso, festes Schuhwerk. Das ist alles selbstverständlich. Ich schicke selten Pferde in den Hänger. Ich trainiere sie immer so, dass ich sie reinführe. Das ist einfach der Anspruch. Dieses Pferd ist ängstlich und ich habe die Führungsqualitäten, dass es mir in den Hänger folgt. Dann bringe ich die Qualitäten mit, dass ich dem Pferd die Situation im Hänger eben als so langweilig und unaufgeregt verkaufe, dass es selbst drin bleiben kann und nicht rausgehen kann. Also so ist mein Weg und ich habe auch keine schönen Erfahrungen. Ich durfte das mal beobachten auf einem Verladekontest, bei dem ich selber mitgemacht habe. Da hat jemand anderthalb Stunden versucht, ein Pferd in den Hänger zu schicken. Das Pferd war weiß vor Schaum, ist gestiegen, ist umgefallen. Also wenn es nicht geht, das reinschicken, einfach weil das Pferd Angst hat, dann muss ich da kein Kräftemessen machen, sondern dann, wie gesagt, geht es einfach um Führungsqualität und nicht um, es muss jetzt unbedingt so laufen, weil das meine Methode ist. Ne? Hinterher, wenn die Pferde verladefromm sind, dann wirft man den Strick über den Hals, dann gehen die von alleine rein. Ne? Mhm. Aber das muss man sich auch ein bisschen erarbeiten. Und weil du vorhin noch sagtest, sich einen Trainer zu suchen, ja, ich finde das ganz wichtig. Ne? Es ist doch auch ganz normal, dass man immer mal wieder sein Reiten überprüft, wenn man jetzt auch nicht jede Woche eine Reitstunde nimmt. Aber wir wissen alle, Reiten ist ein lebenslanges Lernen und irgendwelche Schludrigkeiten tauchen immer mal auf. Man hält den Kopf schief oder knickt in der Hüfte ein oder so. Das heißt, da ist ein stetiges Monitoring gefragt. Und dann frage ich mich immer, warum nimmt man für sowas Anspruchsvolles wie das Verladen, warum geht man davon aus, dass die Pferde quasi schon da mit den FN-Richtlinien, FN-Band 1 und 2 im Kopf geboren werden? Ne, warum ist das so eine Hemmschwelle, sich dafür einen Trainer zu suchen, das gleich vernünftig zu machen? Erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist die Not groß. Jetzt ist wieder Turniersaison. Ja. Unser Pferd geht nicht auf den Hänger.
Das stimmt, ja. Und wie stehst du dazu, wenn man sagt, okay, ich füttere mein Pferd einfach immer im Hänger, bis sie das als Futterquelle einfach nur sieht?
Ja, das funktioniert bis zu dem Tag, wo das Pferd eine Kolik hat oder eine Schlundverstopfung und sich dann für das Futter nicht mehr interessiert, weil es das dann auch nicht geben kann. Ne? Also ja, das ist eine Einbahnstraße. Also das Pferd im Hänger füttern finde ich ganz wichtig, wenn die Stangen zu sind, die Klappe zu ist. dass ein gutes staubarmes Heu angeboten wird, auf jeden Fall. Ne? Mhm. Das Pferd verliert bei jedem Transport, also wenn beim 4-Stunden-Transport verliert es schon 10 Kilogramm Fett, weil das gefahren werden einfach wahnsinnig anstrengend für das Pferd ist, ne? Mhm. Weil es sich ständig neu austarieren muss. Also von daher, ja, absolut füttern auf den Hänger, aber füttern, um das Pferd in den Hänger zu bekommen, ist keine gute Idee, nein.
Und wie fangen wir mal vom Hänger reingehen an? Was hältst du davon, wenn man praktisch die Rampe mit Stroh auslegt oder mit was das Pferd kennt? Beziehungsweise, wie fängst du eigentlich an? Fängst du da an, den ersten Tag erst beide Füße auf die Rampe oder versuchst du gleich den gesamten Prozess bis in den Hänger zu schulen oder auf Etappen?
Ich, so gern, wie ich kleinschrittig arbeite und so gern, wie ich die Pferde in kurzen Einheiten arbeite, habe ich ganz selten die Chance dazu. Ne? Mhm. Ich steige in Flieger und steige in Stuttgart aus und habe an dem Tag ein Verladetraining, da muss ich noch dahin fahren von da aus. Vom Flughafen. So, das heißt, das Pferd bekommt viele Pausen, aber im Grunde muss das Ganze in ein paar Stunden erledigt sein, sodass der Besitzer auch verladefromm ist. Mhm. In einem normalen Verladetraining. Wenn wir junge Pferde arbeiten, zum Beispiel eben die Absetzer, die dann zu den Aufzuchtswiesen gefahren werden, dann macht man natürlich tatsächlich mal ganz kurze Einheiten, aber ich sag mal so, das Pferd steht immer in der ersten Session im Hänger, weil das auch kein Problem ist, wenn man weiß, wie es geht.
Okay. Es sind ja viele Pferde, die gehen in den Hänger, aber sobald man hinten die Stange zumachen will oder irgendeiner in die Nähe kommt, wo die Stange ist, gehen sie ruckartig wieder zurück. Was kann man dagegen machen oder was ist da das Problem?
Ja, da ist das Pferd einfach nicht, hat nicht die, so nenne ich das gerne, die Verlade Losgelassenheit, die man haben möchte, oder es hat eine Besitzerin, die sich da vielleicht auch nicht durchsetzt. Mhm. Viele haben ja Respekt davor, ich sag mal so, das Pferd zu halten. Und es ist auch eine ganz schlechte Idee, wenn man mit so einem kurzen Plastikführstrick arbeitet und ohne Handschuhe. Ja. Das kennen wir alle, haben uns alle schon mal die Handinnenflächen ordentlich verbrannt, auch ich. So, wenn ich so ein Pferd habe und tatsächlich ist es mit vielen verladeschwierigen Pferden so, dass sie vielleicht zu Beginn nur eine Sekunde drinstehen können und dann entscheiden, ich muss sie wieder raus. Ich bin schnell und kräftig, ich halte gegen in dem Moment und bleibe genau da stehen, wo ich stehe, weil ich mit Handschuhen und einer Longe arbeite und hole mir das Pferd genau wieder bis an den Punkt rein. Dann gebe ich dem Pferd wiederum diese Entspannungssignale, ne? Der Hänger ist total langweilig, hier passiert gar nichts, ist alles wunderbar und baue das halt sukzessive aus. Aber ich habe natürlich auch so viel Erfahrung, dass mir das meistens gar nicht passiert, weil ich den kritischen Punkt erkenne, wo das Pferd im Grunde innerlich sagt, okay, ist mir zu viel. Und das ist wieder das Problem des Besitzers, der vielleicht letztes Jahr aufgeladen hat und irgendwo hingefahren ist, so, jetzt möchte ich das wieder machen und dann funktioniert das nicht. Und dann bin ich erstmal selber überrascht und ich arbeite nicht mehr proaktiv, sondern ich reagiere nur noch darauf, was mein Pferd macht. Und das kann ich als Trainer ganz anders machen. Ich lese die Pferde ganz anders. Ich bin das natürlich gewohnt. Ich sehe ganz kleine Veränderungen im Pferd, die mir halt signalisieren, das Pferd ist jetzt nicht so weit und ich bleibe dann zum Beispiel erstmal auf der Hälfte des Hängers stehen. Versuche da mit dem Pferd eine gute Zeit zu haben, lade es wieder aus, gehe eine große Volte und gehe dann wieder an den Punkt.
Das war interessant, was du gesagt hast, du verwendest die Longe. Tust du die Longe über die vordere Stange oder versuchst du da gar keine Hebel zu machen, um das zu halten, weil das auch wieder gefährlich sein kann?
Ja, absolut.
Lässt du die wahrscheinlich den Mittelteil drinnen und gehst auf der einen Seite des Mittelteils mit dem Pferd nach vorne. Und was machst du dann konkret, wenn es jetzt zurückzieht, dann hältst du gegen?
Genau, also ich präpariere mir den Hänger immer so, dass nur noch eine Stange im Hänger ist, auf der anderen Seite, auf der ich nicht arbeite. Mhm. Die Trennwand ist schräg gestellt, sodass ich also bis hinten durchgehen kann selber. Und dann, wenn das Pferd mit mir vorne ist, quasi, dann stehe ich auf der zweiten Hälfte.
Ja.
Und ich habe die Longe aufgerollt in der Hand und kann dann eben die Schlaufen so gehen lassen, aber eben mit dem nötigen Druck, also dass das Pferd schon merkt, es geht nicht ohne, so eine kleine Bestrafung möchte ich es nicht nennen, aber es ist halt natürlich unangenehm. Mhm. Ne? Weil das passiert den Besitzern ganz oft, auch wenn die Pferde vor dem Hänger steigen, dass sie sich dadurch auch natürlich einen kurzen Moment verschaffen, wo kein Druck ausgeübt wird. Das unterscheidet wieder den Profi. Bei mir kommt das gar nicht vor. In dem Moment, wo ich erkenne, ich bin zu weit gegangen, habe zu sehr mein Glück getestet und weiß, dieses Pferd wird jetzt gehen. Man hat dann einfach die Erfahrung, dass in dem Moment schon, bevor das Pferd quasi losrast, schon eine Verbindung zur Longe wieder da ist, die vorher nicht war. Also dass das Pferd überhaupt keinen Druck verspürt. Und dann verspürt es in dem Moment, wo es zurückrast, natürlich großen Druck. Aber nicht mit der Stange, also keine Hebelwirkung, um Gottes Willen. Ja.
Und würdest du eigentlich ein Pferd, das immer vor der Stange Angst hat, ja? Also wie du sagst, dass es nicht entsprechend präpariert, aber deswegen ohne Stange fahren ist wahrscheinlich auch keine Lösung, dass einfach hinten, man sollte sein Pferd wahrscheinlich nicht überraschen, das ist das Falschste, was man wahrscheinlich machen kann.
Nein, und es ist ja auch für die Sicherheit ganz wichtig, sollte irgendwas passieren, hilft die Stange ja quasi auch das Pferd im Hänger etwas zu fixieren. Also das ist eine reine Trainingssache und da kann man auch viele Dinge machen. Man kann mit der Stange außerhalb des Hängers arbeiten, das man dem Pferd einfach beibringt, vor der Stange zu weichen, also nach vorne zu gehen. Mhm. Und die Pferde, die sich während der Fahrt so auf die Stange stützen, das ist halt immer wieder dieses Problem mit dem Ausbalancieren. Da muss man sich einmal fragen, wie ist denn meine Fahrweise, dass das Pferd sich da nicht sicher fühlt? Und zum Zweiten, wie ist es trainiert? Wie steht es mit der natürlichen Schiebe? Wie steht es mit dem Hufbeschlag? Ne? Mhm. So, also da sind viele Komponenten, die man sich erstmal angucken kann, um das quasi wegzutrainieren.
Du hast gesagt, du arbeitest jetzt mit der Longe und du arbeitest mit dem Monty Rover Halter. Wo tust du die Longe einhängen? Tust du die unten durch oder immer nur auf die Seite von dem, praktisch in die Öse von der Seite, wo du arbeitest?
Genau, ja.
Okay, dann nehmen wir mal an, wir sind drinnen, wir konnten erstmal die Stange zumachen. Lässt du das Pferd erstmal stehen, bevor du die Rampe, oder machst du die Rampe gleich hoch?
Nein, bei mir ist alles mit kleinen Pausen, immer.
Ja.
Also sowohl beim Einladen als auch beim Abladen ist keine Eile geboten. Die Eile, die kann ich dann, was weiß ich, wenn es ein Notfall ist, wenn es um Leben und Tod geht, das Pferd muss zur Klinik gefahren werden, gut, dann hat man dafür keine Zeit. Aber ich etabliere alles, das Rausgehen aus dem Hänger, auch das Reingehen. Da wird nicht reingerannt und es wird auch nicht rausgerannt. Es wird alles in Ruhe gemacht, wenn man am Zielort angekommen ist. Beschäftigt man sich erstmal mit dem Pferd, ne? Vorne macht die Tür auf, guckt's an, dann wird hinten die Klappe aufgemacht und dann wird nicht sofort die Stange ausgemacht. Ne? So erziehe ich mehr Pferde, die dann, klar wollen die da runter. Ne? Die sind da die ganze Zeit durch die Gegend geschaukelt. Man muss sich das ja vorstellen. Das ist so, als wenn wir mit verbundenen Augen und quasi ohne unsere Hände benutzen zu dürfen, in der Straßenbahn stehen. Wir sehen nicht, wo wir hinfahren und wir müssen uns die ganze Zeit irgendwie ausbalancieren. Mhm. So klar will das Pferd da runter, aber da muss ich trotzdem halt die nötige Disziplin etablieren. Mhm. Keine Eile, also nicht diesen Fluchtinstinkt trainieren, indem ich dann besonders schnell alles aufmache und das Pferd da quasi so runterrennen lasse.
Beim Kutschenfahren spannt man ja immer einen Neuling zu dem Alten dazu. Was empfiehlst du da beim Hängerfahren? Ist es sinnvoll, ein junges Pferd erstmal alleine zu Probe zu fahren bis zur nächsten Koppel, also 2 Minuten vielleicht im Kreis fahren? Mhm. Oder sollte man immer ein erfahrenes oder befreundetes Pferd, das brav im Hänger geht, einladen, wo man dann aber natürlich auch das Problem haben kann, dass der das wieder verlernt, weil er steht da jetzt schon eine halbe Stunde im Hänger drin und der Nachbar ist immer noch nicht drinnen.
Ja, aus genau dem Grund ist das für mich als Trainer keine Option. Mhm. Also das müssen die Pferde tatsächlich alleine lernen, wenn man jetzt zu Hause trainieren will und man hat so ein tolles Lehrpferd, unbedingt. Wobei wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, es ist bei Pferden immer eben einfach so, dass auch wenn sie befreundet sind, dass immer eine gewisse Rangordnung halt da ist. Mhm. Und die Studien zeigen eben auch ganz klar, dass das rangniedrige Pferd wird nicht als Lehrmeister akzeptiert. Mhm. Und es gibt Pferde, die sind halt vom Typ her auch so unabhängig, denen ist das völlig egal. Das kennen wir ja auch alle, was irgendwelche anderen Pferde machen. Die machen trotzdem ihr Programm. Und dann gibt es die, ja, bei denen funktioniert das wunderbar. Aber da sind wir im Bereich des Probierens und Versuchens. Ja. Und da ist mein Leitspruch, den alle meine Studentinnen kennen und runterbeten, probieren und versuchen gibt es nur in der Küche. Das gibt es mit Pferden nicht.
Okay, also lieber alleine sollte das lernen, wenn möglich. Ja. Solltet man verladen in einem gewohnten Umfeld, sprich, dass ich den Hänger in die Koppel hole und nicht irgendwo draußen auf der Straße stehen habe, wenn möglich?
Also ja, absolut. Und dann wiederum nein. Auf der Koppel wird nicht verladen. Das ist keine, wie ich vorhin sagte, also Sicherheit hat für mich absolut oberste Priorität.
Ja.
Das heißt, ich arbeite immer auf weichem Boden zunächst, gerade mit Stuten. Also ich verlade Pferde jetzt irgendwas zwischen 25 und 30 Jahren. In der Zeit sind mit 2 Stuten, die halt sehr gestiegen sind, also eine, die hatte aber auch wirklich eine ganz traumatische Erfahrung vorher gemacht, sind mir beim Steigen hinten rübergefallen. Und das möchte man weder auf einer Weide und schon gar nicht auf Schotter, auf Asphalt oder so. Das heißt, also bis ich das Pferd nicht etwas kenne und einschätzen kann, bin ich entweder auf einem Reitplatz, in einer Reithalle, auf einem großen Sandpaddock, also irgendwo auf jeden Fall, wo die Klappe auf weichem, rutschfestem Boden ist. Und wie gesagt, das ist keine Weide. Mhm. Das würde ich also nur im allergrößten Notfall machen. Ich glaube, ich musste mal ein ganz krankes Pferd von der Weide holen, aber es war eben notfallmäßig, da haben wir es auf der Weide verladen. Aber ansonsten würde ich das vermeiden.
Weil man das eben mit der Weide verbindet und nicht mit dem Verladen, oder?
Nee, das überhaupt nicht. Das wäre mir jetzt total egal. Es geht nur um den Punkt der Sicherheit.
Aha.
Wenn Pferde steigen und stürzen, sind gerade eben die Stuten, die das in jungen Jahren nicht so trainieren wie die männlichen Pferde, die das aufgrund ihrer Instinkte natürlich viel mehr trainieren, auf der Hinterhand zu stehen. Die Stuten haben da nicht die Erfahrung und in so einer Paniksituation oder einer aufgeregten Situation besteht da eben schon mal die Gefahr, dass sie die Balance verlieren. Und das möchte man einfach.
Kannst du uns vielleicht abschließend noch einen Tipp geben, wie ein Hänger beschaffen sein sollte oder wie nicht, was du immer wieder siehst, was ein No-Go für dich ist?
Ja, ich bin tatsächlich schon zu Trainings gekommen. Da war die Verladerampe so krumm wie eine Banane. ein Klassiker ist natürlich auch, dass die Stangen nicht alle passen und deshalb nicht schließen, dass die Sicherungen nicht vorhanden sind. Also das sind alles Sachen, die die Erfahrung gezeigt hat. Da muss man die Besitzer vorher, die ihren Hänger unter Umständen Wochen oder Monate nicht angeguckt haben, vorher bitten, wirklich alles zu überprüfen. Dann ist es natürlich so, das schmerzt nicht, etwas zu sagen, aber natürlich haben die neueren Hänger, die teureren, die besten Fahrwerke, ne, die beruhigt sind, wo das Pferd durch seine empfindlichen Mechanorezeptoren, die es in den Hufen hat, nicht jede Bewegung so unheimlich spürt und dadurch das System einfach nicht so belastet wird. Wenn man plant, viel zu fahren, dann ist da schon, also genauso wie wir einen gewissen Fahrkomfort haben möchten und auch nicht in einem Trabi oder so 5 Stunden, was weiß ich, durch die Gegend fahren wollen, ist das bei den Pferden natürlich genauso.
Okay, und Futterkammer oder Sattelkammer oder nicht?
Natürlich, ich wünsche mir immer so viel Platz für die Pferde wie möglich. Alles hell, sauber, riecht nicht. Aber manche Leute brauchen trotzdem eine Sattelkammer und dann geht das auch.
Okay, und wie sollte die erste Fahrt sein? Sollte man da wirklich nur 2 Minuten fahren oder sollte man besser am Stück und dann auch, ich weiß nicht, gleich in den Kreisverkehr, oder Kreisel heißt es, glaube ich, in Deutschland, reinfahren? Oder was sollte man da vermeiden, gerade das erste Mal?
Ja, also vermeiden sollte man natürlich auf jeden Fall, dass die Strecke wirklich zu lang ist. Also da habe ich ganz viele, ob hier PRE oder Lusitano, wenn die Pferde aus Spanien gekommen sind und irgendwas zwischen 24 und 30 Stunden auf dem Hänger waren bei ihrer ersten Fahrt. Das sind alles Kandidaten, die sagen, kannst du mich gerne mit in Ruhe lassen in Zukunft. Ne? Was ja auch verständlich ist. Das ist dann erstmal eine Tortur. Ja, in meiner idealen Pferdewelt fahren die Fohlen mit den Mutterstuten zur Weide, dass man sich dann einfach mal ein paar Mal die Mühe macht, dass sie das schon mal gemacht haben und denken, ach ja, Gott, der Hänger, ne? Das war auch positiv verknüpft, weil wir sind zur Weide gefahren, tolle Sache. Und dann kann man das als Absetzer und als Zweijähriger wiederholt man gewisse Dinge und baut das eben sukzessive aus, guckt sich sein Pferd an. Wir wissen, sie sind einfach sehr individuell, dass man wirklich guckt, was braucht dieses Pferd. Braucht das viele Wiederholungen, viel positive Bestärkung. Und wenn ein Pferd etwas kann, das ist leider auch was, egal ob es jetzt verladen ist, reiten oder sonst irgendwas, wenn ein Pferd irgendwas kann, sollte man es nicht mit unsäglichen Wiederholungen nerven. Ne? Das fällt mir leider immer wieder auf, dass manche es da einfach zu gut meinen. Dann kann man lieber andere Dinge trainieren und das seltener wiederholen.
Und 2 Fragen habe ich. Das eine wäre, tust du deine Pferde vorher aufwärmen, bevor du mit ihm in die Hänger gehst? Ist das notwendig? Und das zweite wäre, wann bindest du die vorne an? Wenn wahrscheinlich die Stange schon zu ist und dann bindest du es an und dann tust du langsam erst die Rampe nach oben.
Genau, in der Reihenfolge, solange die Stange nicht hinten drin ist, sollte man nicht anbinden. Wenn jetzt hinter dem Pferd irgendwas passiert, es erschrickt sich oder so, viele Halfter gehen einfach kaputt, wenn das Pferd sich reinlegt. Und dann ist es wieder, ja, dass wir nur reagieren können. Das Pferd hat agiert, wir können nur reagieren. Dann hat es gelernt, ich muss mich da nur genug reinlegen, dann geht es kaputt. Ne? Also das sind keine guten Voraussetzungen. Deshalb unbedingt immer, alle Stangen sind zu, alle Sicherungen sind drin, die neuen Hänger haben oft keine Sicherungen mehr, weil das so ein Schneckensystem ist, wo die Stangen so eingehakt werden. Aber unbedingt vorher die Stangen zumachen und bei manchen Pferden am Anfang vielleicht sogar dann auch die Klappe und zumachen und dann erst anbinden. Und mit dem Aufwärmen, das ist natürlich für die Pferde dieses Austarieren auf dem Hänger, gerade wenn die Fahrt länger ist, das ist sehr anstrengend. Und wenn die dann quasi kalt aus der Box kommen, ist es natürlich viel angenehmer, wenn sie vorher aufgewärmt sind. Wenn die Pferde auf der Weide waren, auf dem Paddock oder überhaupt in einem Offenstall quasi freie Bewegung haben, dann ist das sicherlich nicht so notwendig. Ne? Mhm. Aber Aufwärmen ist immer eine gute Sache. Dann kann man noch mal kurz, ja, sich auch mit dem Pferd so mental drauf einstellen vielleicht. Wenn man die Zeit hat, dann ja, absolut gerne.
Wunderbar, dann wünschen wir uns alle allzeit gute Fahrt und vielleicht kannst du noch kurz dein Buch vorstellen, weil ich weiß, du hast, glaube ich, speziell fürs Training ein Buch geschrieben.
Ja, das ist tatsächlich, ich habe mich viele Jahre erfolgreich dagegen gewehrt, dieses Buch zu schreiben, weil ich mich immer gefragt habe, wie soll ich ja das alles zusammenbringen, diese ganzen unterschiedlichen Verladeprobleme, weil sie sind wirklich sehr unterschiedlich und sie gehen von bis. Also Pferde, die einfach nur nicht reingehen, Pferde, die nicht drin bleiben, Pferde, die sich hinschmeißen oder hinfallen, bis zu solchen, die ich auch regelmäßig habe, die so einen Hänger auch zerstören tatsächlich. Ne? Oder auch Pferde, die unter der Stange durchgehen, wenn sie drin sind, also die völlig brav reingehen und dann sich auf die Hälfte verkürzen können und unter der Stange durchgehen. Also da gibt es vielfältige Probleme und naja, irgendwann bin ich es angegangen und habe dieses Handbuch Pferdeverladen geschrieben, mit ganz detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, so wie ich es mache, ja, mit vielen Bildern, mit vielen unterschiedlichen Pferden und das gibt es als E-Book beim Kamos Verlag.
Danke, Linda. Ich tue es auch nochmal in die Shownotes des Podcasts verlinken und wünsche dir viel Glück mit deinen Kandidaten. Und vor allen Dingen Glück brauchst du ja nicht. Du weißt ja, wie du mit umgehst.
Danke, liebe Julia. Danke fürs Dabeisein.
Tschüss.
Tschüss.
Liebe auf Trab-Freundinnen, uns würde natürlich auch eure erfolgreichen Verladetechniken sehr interessieren, denn viele Wege führen nach Rom. Ich zum Beispiel führe Dancer auch in den Hänger, ähnlich wie es Linda tut, nur Velvet und Tessa hingegen verlade ich nach dem Parelli-Prinzip. Ich schicke sie in den Hänger, verwende für Velvet aber keinen Carrot-Stick und auch keine andere Gerte, da ihr damit nicht geholfen wäre. Bei Tessa hingegen nehme ich den Carrot Stick nur als verlängerten Arm in die Hand, die dem Hänger weggewandt ist. Das wirkt wie ein Zauberstab, sie geht ruhig und zügig in den Hänger und bleibt dort auch ruhig stehen, während ich die Stange gemütlich verschließen kann. Wenn ihr mehr über Horsemanship-Verlademethoden erfahren möchtet, dann schreibt mir doch bitte an julia@auftrab.eu oder schickt mir eine Nachricht auf dem Facebook-Kanal von Auf Trab. Und ich schaue dann, ob ich eine kompetente Horsewoman oder einen kompetenten Horseman auf Sendung bringe. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, ja dann Daumen hoch für den Auf Trab Podcast auf der Podcast-App eurer Wahl, auf YouTube, Spotify oder auch auf www.auftrab.eu. Liebe Hypomaniacs, bleibt auf Trab, bis zum nächsten Sonntag.